Es ist ein furchtbarer Satz, wenn man zu einem, gerade vielleicht auch zu einem Kind sagt, aus dir wird nie was. Aus dir wird nichts. Und dass dann ein Kind dagegen aufstehen könnte und sagen könnte, doch, das ist die Ausnahme. Furchtbar, sowas zu hören. Und doch geschieht es. Auf der Homepage der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, da war vor einer Weile ein Interview mit einem Mann zu lesen, der einen Wald geerbt hatte, der seit 400 Jahren im Besitz seiner Familie ist. Die Bäume, die er fällt, so hat er dort klargemacht, wurden vor ungefähr 180 Jahren von seinem Urgroßvater gepflanzt. Die Bäume, die er pflanzt, werden wieder erst seine Urenkel irgendwann verwerten können. Er ist ein Glied in einer langen Kette. Und in diesem Interview sagte er, jede Generation muss sich neu entscheiden. Man kann ausbeuten oder pflanzen. Man kann entweder die Natur abholzen und in dem Moment viel Geld haben, oder man kann für die Natur sorgen und nur das nutzen, was einem zusteht, und das andere als Investition für die eigenen Kinder stehen lassen. Dieser Mann erntet Früchte, die von Menschen gesät wurden, die er nie kennengelernt hat. Und er sät Samen, deren Früchte von Nachkommen geerntet werden, die er niemals kennenlernen wird. Er ist abhängig von dem, was seine Vorfahren getan haben. Und er ist verantwortlich dafür, wie es seinen Nachkommen gehen wird. Er ist Glied in einer Kette. Abhängig von der Vergangenheit, verantwortlich für die Zukunft. Es ist im Grunde genommen bei jedem von uns so. Bei niemandem von uns ist es anders. Auch wir sind Glieder in einer Kette. Auch wir sind zum einen Kinder der Vergangenheit. Auch wir sind in hohem Maße abhängig davon, was unsere Vorfahren uns hinterlassen haben, was sie uns mit auf den Weg gegeben haben, was sie für unser Leben und in unser Leben hineingepflanzt haben. Und umgekehrt ist es genauso. Auch wir sind sozusagen Eltern der Zukunft. Auch wir tragen Verantwortung dafür, was wir den Nachkommen hinterlassen, was sie von uns mit auf den Weg bekommen und was wir in ihr Leben hineinpflanzen werden. Wir sind Glieder in einer Kette, wir sind Erben und wir vererben auch, und zwar immer. Auch wenn es materiell vielleicht manchmal wenig oder gar nichts zu erben gibt, aber wir sind immer Erben dessen, was unsere Vorfahren uns hinterlassen haben, wie sie gelebt haben. Und das bringt uns zu dieser Frage, wenn wir in diesem Bild bleiben, wie der Wald unseres Lebens aussieht. Wie sieht der Wald meines Lebens aus, deines Lebens? Wie sieht das Land aus, das dir von deinen Vorfahren weitergegeben wurde, auf dem du jetzt stehst? Was empfindest du dabei, wenn du dir das anschaust? Bist du stolz auf das, was du siehst? Vielleicht ist das bei dir so. Vielleicht hast du einen fruchtbaren Boden, auf dem dein Leben wachsen kann. Eine Erziehung, die von geistlichen Werten bestimmt war. Starke Wurzeln von guten Überzeugungen, die die Eltern dir mitgegeben haben. Gute Grundsätze für dein Leben, die dich schützen, an denen du festhältst, von denen du weißt, die dir Schutz geben in verschiedenen Wechselfällen des Lebens. Und ich möchte dir einmal sagen, wenn du so auf dein Leben schaust und sagst, ja, ist nicht alles perfekt, aber viel ist so, viel erlebe ich so, dann sage ich dir, sage Gott Dank dafür. Ich bin der Überzeugung, dass es das heutzutage sehr, sehr selten nur noch gibt. Denn manche sind gar nicht stolz auf ihren Familienstammbaum. Sie haben in ihrer Ursprungsfamilie ganz andere Dinge erlebt, Gleichgültigkeit, Ignoranz, Materialismus, vielleicht sogar schlimmer, Missbrauch. Das Land wurde ausgebeutet, es wurde abgeerntet, ohne neu auszusäen. Und für viele Menschen sieht so der Wald ihres Lebens aus, vor dem sie stehen, vielleicht gerade ein paar Stoppeln, auf die sie schauen. Da ist jemand in einer Familie groß geworden, wo man immer das Gefühl hatte, zu wenig zu haben. Es ging immer irgendwie darum, für sich selber zu raffen, bloß nicht zu kurz zu kommen. Die ganze Atmosphäre ist von Habgier geprägt. Und heute ist das wie ein Fluch, dass das in seinem Leben sich fortsetzt. Das ist so ein unstillbares Verlangen bei ihm in seinem Herzen, dass er immer wieder nach materiellen Dingen hat und er wird nicht satt, es wird nicht genug. Oder er ist ein Mädel vielleicht ohne wirkliche Werte aufgewachsen, den Eltern war es egal, ihre Kinder waren ihnen egal, selbst ihr eigenes Leben war den Eltern eigentlich egal. Und irgendwie hat das Mädchen sich in ihrem Leben durchgeschlagen, aber dieses Erbe wiegt schwer. Es ist ein Leben ohne wirkliche Richtung, auch ohne Selbstachtung. Sie merkt einfach selber, wie sie selbst zu kurz gekommen ist. Da ist vielleicht jemand unter starkem Druck aufgewachsen. Immer musste er etwas leisten, bevor auch nur wenigstens, keine Schimpfe kamen. Mal abgesehen vom Lob. Immer musste er an die Grenze ran, immer etwas tun, etwas machen. Immer fühlte er sich wie auf dem Prüfstand. Vielleicht sogar unter frommen Vorzeichen. Dass jemand empfunden hat, so ich muss an dieser Stelle immer funktionieren, ich muss immer zeigen nach außen, dass es gut ist bei mir. Wo Glaube vielleicht sogar als Druckmittel eingesetzt wurde. Und ich weiß nicht, vielleicht sind bei dem einen oder anderen von uns auch so Kindheitserinnerungen, die nicht beflügelnd sind, sondern eher bedrückend. Und vielleicht fehlen dir tatsächlich auch in deinem Leben so starke Wurzeln von guten, klaren Überzeugungen. Vielleicht bist du damals ignoriert worden oder klein gemacht worden an bestimmten Stellen und du dachtest, das muss wohl so. Das ist wohl normal. Heute weißt du, dass es nicht normal ist, aber an dem Erbe trägst du trotzdem. Es gibt im Alten Testament die Geschichte eines Mannes, der ganz ähnliche Gedanken gehabt haben muss. Auch er hatte so ein schweres Erbe. Und wir schauen uns mal seine Familie an. Da geht's gleich hoch her. Sein Großvater Manasse war ein Mörder, der sich mit okkulten Praktiken abgab. Er hatte sogar einige seiner eigenen Kinder den Götzen geopfert, indem er sie verbrannte. Sein Vater Amon war noch schlimmer. Er hatte den Tempel Gottes verkommen lassen, er opferte den Götzen. Für Menschen, die an den Gott Abrahams glaubten, hatte er nur Spott übrig. Und mit 24 Jahren wurde dieser Amon ermordet. Bezeichnenderweise von seinen Freunden. Das zeigt so ein bisschen, mit was für Leuten er sich umgeben hat. Das war damals im Alten Testament in Israel eine dunkle Zeit. Es verkauften sich Prostituierte in Tempeln, man ging zu okkulten Heilern, um irgendwelche Krankheiten zu vertreiben, man betete die Sterne an und machte sich mehr Gedanken um Aberglauben und Voodoo-Zauber oder sowas als um Kindererziehung. Und in diese Zeit hinein wird in das Königshaus ein kleiner Junge geboren. Ich weiß nicht, was Kinderpsychologen diesem kleinen Kerlchen für Chancen vorausgesagt hätten. Der Großvater betreibt schwarze Magie. Der Vater ist ein durchtriebener Schurke. Die ganze Nation ist der Korruption verfallen. Und hier wird er hineingeboren. Schlechtes Umfeld, schlechte Vorbilder, schlechte Erziehung. Da kann doch unserer Erfahrung nach nichts Gutes bei rauskommen, oder? Und die Leute von damals haben bestimmt genauso gedacht. Da hatte er im Grunde genommen vor seiner Geburt schon verloren. Der war noch im Bauch seiner Mutter, da sagten schon die Leute, ach, das kannst vergessen. Da kommt nichts bei raus. Wenn er als Steppke vorbeiging, stöhnten die Leute, geh mir los mit dem. Aus dem wird doch nie was. Keine Chance von Anfang an. Der bleibt voll in der Familientradition. Der wird genau wie sein Vater. Der wird genau wie sein Großvater. Und wenn er beteuerte, bei mir wird alles anders, dann sagten alle, ja, so redest du jetzt. Warte mal ab, bis du an der Macht bist. Warte ab, bis das der Ernst des Lebens kommt. Du wirst genau wie deine Väter. Aus dir wird nichts. Nur sehen wir bei Josia, wir hielten diese Leute eben nicht recht. Josia wurde eben nicht wie sein Vater und er wurde auch nicht wie die anderen. Er schlug einen anderen Weg ein und stellte sich wie ein Damm gegen die Strömungen seiner Zeit. Und er lenkte damit eine ganze Nation in eine andere Richtung. Und als er nach 31 Jahren Regierung das Zepter weitergab, da war alles anders. Der Tempel Gottes war wiederhergestellt, die Götzenbilder waren zerstört, die Gesetze Gottes wurden wieder geachtet, die abgeholzten Bäume waren sozusagen wieder aufgeforstet. Der Wald ist wieder neu in Besitz genommen worden. Wie war das möglich? Wie hat sich der kleine Josia aus dieser schlechten Tradition seiner Väter befreit? Wie hat er das geschafft? Woher hatte er die Kraft, sich abzuwenden von dem, was ihm doch vorgelebt wurde in seinem Elternhaus? Wie konnte er einen neuen Weg einschlagen? Wir schauen uns mal einige Situationen seines Lebens an. In 2. Chronik 34, da lesen wir so ein paar ganz interessante Verse und wir gucken uns so ein paar Stationen davon an. Das erste, im ersten Vers heißt es, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Was für eine Bürde, oder? Gleich von Anfang an. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, folgte dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner Weise vom rechten Weg abbringen. Im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch sehr jung war, begann Josia, den Gott seines Stammvaters David zu suchen. Wir sehen hier, Josia traf eine Grundsatzentscheidung. Wir können ihn uns regelrecht vorstellen, wie er so sein Familienalbum durchblätterte, bis er einen Vorfahren fand, der es wert war, dass man ihm nacheifert. Bei seinem Vater Amon, da blätterte er schnell weiter. Bei seinem Großvater von Manasse auch. Er machte einen weiten Sprung in die Vergangenheit, bis er David fand und beschloss, so wie dieser König war, so will ich auch werden. Die Werte, die ihn bestimmten, die sollen auch mich bestimmen. Der Gott, dem er gedient hat, dem will ich auch dienen. Begreifen wir, was für ein Gedanke hier drin steckt? Unsere Eltern können wir uns nicht aussuchen. Unsere Vorbilder schon. Über unsere Abstammung haben wir nicht zu bestimmen, aber an welchen Werten wir uns orientieren, welche Ziele wir anstreben, welcher Sache wir dienen wollen und unser Leben verschreiben wollen, das ist sehr wohl unsere Entscheidung. Und jetzt, als Josia sich für David und für seine Werte entschieden hatte, jetzt begannen sich auch tatsächlich Dinge zu ändern. Josia gab als erstes mal Anweisungen, die Altäre des Götzen Baal abzubrechen. Die Rauchopfersäulen wurden zu Staub zermalmt und verstreut, die Gebeine der Götzenpriester wurden verbrannt. Das waren jetzt nicht unbedingt die geeignetsten Schritte, um sich im Volk beliebt zu machen, denn das Volk lief ja diesen Götzenbildern nach. Aber darum ging es Josia auch hier auch gar nicht. Das war gar nicht sein Ziel. Es war gar nicht sein Ziel, möglichst lang an der Macht zu bleiben, das Volk bei der Stange zu halten, so das süße Leben am Hofe möglichst lange genießen zu können, hätte er ja auch sagen können, naja, Glück im Unglück, ne? Ich bin ja wenigstens ins Könighaus reingeboren, genieße mal ein bisschen den Wohlstand. Nein, ihm ging es vielmehr darum, an dieser Stelle einen Strich zu ziehen und eine Wahrheit zu proklamieren und zu sagen, das, was meine Väter lehrten, das lehre ich nicht. Das, was sie befürworteten, das befürworte ich nicht. Und das war noch nicht alles. Als Josia 26 Jahre alt ist, da lesen wir eine sehr interessante Notiz von ihm. Mach mal den nächsten Vers. Da heißt es im 8. Vers in diesem interessanten Kapitel aus 2. Chronik 34, in seinem 18. Regierungsjahr, als Josia immer noch das Land vom Götzendienst reinigte, begann er den Tempel des Herrn, seines Gottes, ausbessern zu lassen. Zu Beginn der Regierungszeit hieß es, dass er dem Gott seines Vorfahren David dienen wollte. Jetzt lesen wir, dass er begann, den Tempel seines Gottes ausbessern zu lassen. Davids Gott ist Josias Gott geworden. Davids Glaube ist Josias Glaube geworden. Es ging nicht länger um irgendwelche überlieferten guten Werte oder um gutes Benehmen. Nein, Josia hatte Gott selbst gefunden. Und aus diesem kleinen Jungen aus kaputten Verhältnissen, der in einer dunklen Zeit diese schwere Aufgabe übernahm, wurde ein Nachfolger Gottes, der mit Gottes Hilfe das Steuer seines Lebens und das Steuer einer ganzen Nation rumreißen konnte. Ich weiß nicht, wie es uns geht bei der Betrachtung dieses Mannes. Vielleicht entdeckst du dich selber so ein Stückchen darin. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Vielleicht ist dein Hintergrund auch nicht so sehr rühmlich. Vielleicht hast du auch ein schweres Erbe mit auf den Weg bekommen. Mittelmäßige bis schlechte Vorbilder, eine negative Prägung, krasses Unrecht, das du erleben musstest in deinem Leben. Vielleicht schaust du auf die Menschen um dich herum und sagst, naja, wenn ich so gewesen wäre, wenn ich in die Situation hineingeboren gewesen wäre, die haben es alle viel leichter. Bessere Bildung, besseres Umfeld, bessere Startbedingungen, ist doch klar. Weißt du, diese Geschichte von Josia soll uns eins lehren. Wir können eine Entscheidung für unser Leben treffen und wir müssen eine Entscheidung für uns treffen. Wollen wir die Vergangenheit hinter uns lassen und Menschen werden durch die Veränderung geschieht oder lassen wir uns von unserer Vergangenheit beherrschen und benutzen sie immer als Entschuldigung? Viele Menschen entscheiden sich für diese zweite Möglichkeit. Sie sitzen im Schaukelstuhl ihres Bedauerns und es geht immer hin und her und sie sagen sich einfach, wenn ich nur in andere Verhältnisse hineingeboren wäre. Wenn ich nur nicht immer überbehütet worden wäre von meinen Eltern. Wenn ich nur bessere Chancen gehabt hätte, wenn ich nicht so viel Unrecht erlebt hätte, wenn ich nicht so viel schlechte Erfahrungen gemacht hätte, wenn ich nicht so viel schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht hätte, dann könnte ich auch vielleicht besser glauben. Vielleicht hast du auch schon mal ganz ähnliche Worte gesagt oder gedacht und vielleicht ist es in deinem Fall sogar berechtigt. Weißt du, wenn du mir deine Geschichte erzählst, da kann ich ja gar nichts gegen sagen. Da kann ich wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie sagen, jetzt reiß dich mal einfach zusammen. Vielleicht hattest du so wie Josia eigentlich schon verloren, bevor du geboren wurdest. Und vielleicht musstest du so wie Josia in deinem Familienalbum weit zurückblättern, um jemanden zu finden, dem es sich lohnt nachzueifern. Weißt du, wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dich auffordern, dann leg doch einmal dein Familienstammbuch beiseite. Leg diese Dinge, die dich geprägt haben und die vielleicht wirklich auch zum Teil nicht gut waren, leg es beiseite. Lass einmal deine ganze Geschichte ruhen, all diese verpassten Chancen, all dieses Unrecht. Lass das ruhen und hör darauf, was Gott zu uns in Johannes 3, Vers 6 sagt. Ein ganz wichtiger Vers, den Jesus hier sagt. Über eine grundsätzliche Wahrheit deines Lebens, was vom Fleisch geboren ist, so sagt Luther. Das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und nach der Neue Leben-Übersetzung, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Eigentlich erstmal logisch, oder? Menschliches Leben kommt von menschlichen Eltern. Aber geistliches Leben kommt von Gottes Geist. Überleg einmal, was das für dich und dein Schicksal bedeutet. Du bist in Umstände hineingeboren, die du nicht bestimmen konntest. Deine Eltern haben dir Gene vererbt und da geht's manchmal ziemlich ungerecht zu. Aber Gott schenkt dir seine Gnade. Und zwar genug Gnade, um dein Leben in eine neue Bahn zu lenken. Deinen irdischen Körper hast du in gewissem Sinne zumindest von deinen leiblichen Vorfahren. Aber Gott schenkt dir deine Seele. Gott schenkt uns die Möglichkeit eines Neuanfangs. Und zwar jedem von uns. Unabhängig davon, ob uns bei unserer Geburt viele große Chancen eingeräumt wurden. Ja, bei dem, ne? Steht alles aufs Beste. Oder ob man viel Bildung genossen hat, ob man es gut hatte an dieser Stelle oder auch ob man selber gewollt war und die Eltern sich auf einen gefreut haben oder ob man vielleicht immer mal wieder gehört hat, naja, bei dir ist halt passiert. An dieser Stelle sind wir vor Gott wirklich alle gleich. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und da wurden manche von uns benachteiligt. Das ist die Wahrheit und das ist für manche eine harte Wahrheit. Aber für niemanden ist es die letzte Wahrheit. Denn auch der zweite Teil des Verses ist wahr. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Gott schenkt jedem von uns die Möglichkeit eines neuen Lebens. Und das ist nicht nur so eine theologische Fachsimpelei, so um dich mal mental so ein bisschen aufzumuntern. Ja, du musst nur an dich glauben oder so. Nein, hier geht es um eine völlig neue Realität. Das ist ja das, was Jesus hier deutlich machen will an dieser Stelle. Fleisch ist Fleisch, aber Geist ist Geist. Und das kommt von Gott. Und das kann in deinem Leben ganz konkret werden. Gott sieht all diese Bereiche deines Lebens, in denen du zu kurz gekommen bist. Und er möchte mit seiner Gegenwart diese Defizite auffüllen. Vielleicht hast du in deinem Leben immer einen echten Vater vermisst. Gott möchte dein Vater sein. In Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Heiligen Geist. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, aber lieber Vater. Vielleicht hast du niemanden zurecht, den du dir in deinem Umfeld zum Vorbild nehmen kannst. In Epheser 5, Vers 1 heißt es, jetzt folgt so jetzt Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Gott selber möchte uns durch Jesus Orientierung geben und sagen, schaut ihn an. Er zeigt, wie euer Leben gelingen kann. Vielleicht haben deine Eltern dir nie deine Tränen abgewischt. Vielleicht war ihnen vieles egal. Gott sagt, dass er jede einzelne Träne seiner Kinder bemerkt. Im Psalm 56, Vers 8 heißt es, du hast gesehen, wie ich mich auf meinem Lager hin und her gewälzt habe. Du hast meine Tränen in deinen Krug gesammelt. Du hast sie alle gezählt. Wisst ihr, das soll uns zeigen, unser Gott lässt uns nicht allein. Er ist auf unserer Seite. Unser Gott lässt uns nicht ohne Rettung. So auf diesem Meer des menschlichen Erbes dahintreiben, wo man halt nicht so genau weiß, geht man unter oder bleibt man oben. Wir sind eben nicht die Opfer eines blindwütigen Schicksals, sondern wir gehören einem Gott, der Defizite in unserem Leben ausgleichen möchte, der das Steuer herumreißen kann. Und zwar ganz real, egal wie schlecht die äußeren Voraussetzungen deines Lebens auch immer sein mögen. Wir kommen zum Schluss und wir haben jetzt zu Beginn von diesem Mann gehört, der einen Wald geerbt hatte. Und er sagte, jede Generation muss sich neu entscheiden. Man kann ausbeuten oder pflanzen, man kann Natur abholzen und reich werden oder man kann für die Natur sorgen und nur das nutzen, was einem zusteht und das andere als Investition für seine Kinder stehen lassen. Wir haben genau wie Josia keinen Einfluss darauf, wie unsere Vorfahren ihr Leben geführt haben und was sie uns hinterlassen haben. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir unser Leben mit dem allmächtigen Gott führen. Die Vergangenheit muss durch Jesus Christus nicht mehr dein Gefängnis sein. Er kann und er will dich freimachen davon. Gott lässt uns mit unserem Erbe nicht allein. Er bietet jedem von uns, dir und mir, eine Chance für einen Neuanfang. Denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und daran haben wir oft genug schwer zu tragen. Aber die andere Seite ist genauso wahr. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. In Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Gott schenkt uns neue Chancen. Auch wenn wir auf die abgeholzten Felder unseres Lebens schauen. Ein letzter Gedanke noch. Vielleicht bist du in einer Lebensphase, wo du viel eher ans Vererben denkst, als ans Erben. Und du wolltest deinen Kindern gerne was mitgeben. Von diesem guten Weg, den Gott mit uns gehen will. Und du wolltest ihnen gerne ein reiches, geistliches Erbe hinterlassen. Alleine, sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht nehmen. Schau dir zum Schluss noch einmal den König David an. David wusste auch nicht, dass sein Ur-Ur-Urenkel einmal ein Vorbild brauchen wird, an das er sich halten kann. Und David hat es auch nicht mehr erlebt, dass der kleine Josia in den Schriften blätterte, um eine Orientierung für sich zu finden. Und es kam auch gar nicht darauf an, dass David das noch erlebte. Aber sein Leben sprach für sich. Und Israel erlebte eine neue Blütezeit, weil ein junger König sich an dem Vorbild seines Ur-Ur-Urgroßvaters Davids orientieren konnte. Wir sind in letzter Konsequenz nur für unser eigenes Leben verantwortlich. Hier aber sind wir auch verantwortlich. Und hier haben wir die Entscheidung zu treffen, welchen Weg wir gehen wollen, was für eine Spur wir hinterlassen wollen. Darum lasst uns eine gute Entscheidung treffen. Und eines Tages, vielleicht erst nach ein paar Generationen, werden Menschen, die nach uns kommen, Gott für das danken, was wir in seinem Namen gesät haben. Gott schenke uns das. Amen.